Infomagazin. Aktuelles und Kritisches aus Politik und Kultur. Auf der Wüstenwelle, dem einzig freien Radio für Tübingen, Reutlingen und die Region. Zu hören auf der 96,6 MHz.
Ja, das Infomagazin mit den Nachrichten aus den Weiten der Bewegung. Heute ist der 18. Juli 2017. Im Studio ist Jan. Beschäftigen möchte ich mich in diesem Infomagazin mit den Gewalttätigkeiten um den G20-Gipfel in Hamburg. Und ich habe mich jetzt hinreichend mit der Frage beschäftigt, was ist denn nun dieser schwarze Block in Hamburg gewesen, der für die Gewalt verantwortlich macht und welche Extremisten oder gewaltbereite Potenziale waren denn sonst noch so vorhanden, die dort mitgemischt haben? Also schon monatelang im Vorfeld des G20-Gipfels wurde von 8000 Gewaltbereiten gesprochen in allen Medien und von der Polizei, die zu diesem G20-Gipfel anreisen wollten oder werden. Es wurde eigentlich immer im Werden gesprochen. 8000 gewaltbereite Linksextremisten, das ist ungefähr die Zahl aus dem Verfassungsschutzberichten. So viele gibt es in ganz Deutschland und es wurde postuliert, dass die alle nach Hamburg fahren. Nun, dort in Hamburg, zumindest bei der Welcome to Hell Demo, wurden 1000 Menschen im schwarzen Block gezählt oder geschätzt oder vermutet. Im Schanzenviertel soll es dann nach Augenzeugen berichten, mal waren es 200, mal waren es 500 Schwarzvermummte, die dort an den Ausschreitungen beteiligt waren. Es waren aber noch viel mehr und andere Akteure dabei. Aber es gab auch viele weitere Extremisten. Natürlich gibt es auch Gewaltbereite in der linken Szene im schwarzen Block, aber es gibt auch andere Leute im schwarzen Block, die nicht so massiv zu Gewalt neigen. Dann gibt es relativ viele Rechtsextreme in den schwarzen Blöcken. Hier haben sich die Links- und die Rechtsextremen in den schwarzen Blöcken über die letzten, sag ich mal, 15 Jahre oder 20 Jahre immer stärker vermischt und die sind gegenseitig nicht auseinanderzuhalten, warum ich mir natürlich die Frage gestellt habe, waren das jetzt nun wirklich gewaltbereite Linke, die dort die Gewaltexzesse ausgeübt haben? Darüber hinaus gibt es natürlich auch in Reihen der Polizei einen Haufen Extremisten. Im Internet gibt es inzwischen Sammelbörsen für Polizeigewalt, für die Dokumentation von Polizeigewalt. Aber das soll heute eigentlich nicht mein zentrales Thema sein. Ich finde es nicht besonders sinnvoll, die eine Gewalt gegen die andere Gewalt aufzuwiegen. Das macht irgendwie keinen Sinn, sondern es muss eigentlich darum gehen, die Gewalt an sich zu delegitimieren. Nun, und zu diesen vielen Extremen von den unterschiedlichen Fraktionen, natürlich die Extremisten aus der Presse, möchte ich nicht vergessen, die Gewalt im Vorfeld schon massiv verherrlicht haben und dann auch während des Gipfels und danach eigentlich nur Gewaltkommentare, Gewaltvideos veröffentlichen und eigentlich den größten Teil, also von den circa 100.000 Demonstrierenden in Hamburg waren circa 1000 Gewaltbereite, also etwa 1%. Diese 1% haben aber den Hauptteil der Medien beherrscht. Und dazu kam noch eine neue Gruppe von extremistischen Menschen. Das waren randalierende, besoffene Jugendliche, die nach Augenzeugenberichten auch einen deutlichen Anteil an den Ausschreitungen im Schanzenviertel am Freitagabend während des G20-Gipfels haben. Ich habe für heute ein paar Beiträge rausgesucht. Ich habe versucht, möglichst Augenzeugenberichte zu finden, um auch nur halbwegs mitzukriegen, was neben dem vielen Palaver denn nun wirklich dort so vorgegangen ist. Interessant fand ich es auf jeden Fall, dass nach der Welcome to Hell-Demo im Schanzenviertel eine ausgelassene und friedliche Stimmung war. Kleine Grüppchen Schwarzverkleideter oder Schwarzvermummter zogen vorbei und es gab im Prinzip keine Gewalt. Das heißt, diese Gewalt ging nicht von der in den Medien so zelebrierten Welcome to Hell-Demo aus, sondern da gab es andere Muster und Funktionen, die zu der Gewalteskalation geführt haben. Hier habe ich einen Auszug aus einem Interview in der Taz, das Marlene Gürgen geführt hat. Sie hat Alvaro Pina Otay aus Hamburg, der im Schanzenviertel wohnt, interviewt. Und sie stellt die Frage, die Polizei hat das Geschehen auf der Schanze über Stunden nicht eingegriffen. War das für sie verständlich? Daraufhin erzählt Alvaro Pina Otay seine Geschichte. Ich habe das sehr genau beobachtet. Am Anfang war es so, dass ein sehr gut organisierter schwarzer Block, also ich schiebe da nochmal rein, es ist Freitagabend gegen 20 Uhr. Die Aktionen und Demos des Freitags waren komplett beendet. Also am Anfang war es so, dass ein sehr gut organisierter schwarzer Block von etwa 200 Personen die Polizei angegriffen hat. In einer Massivität, wie ich sie in Hamburg bisher nicht erlebt habe. Die Polizei wurde mehrmals massiv zurückgeschlagen. Aber als der schwarze Block sich zurückgezogen, hat der allergrößte Teil der Leute, die sich daran beteiligt hatten, das Weite gesucht. Auch zu diesem Zeitpunkt gab es schon Zerstörungen. Pflastersteine und Straßenschilder waren herausgerissen zum Werfen und zum Barrikadenbauen, aber es war kein einziger Laden angegriffen worden. Was passierte dann? Dann kamen die ganzen Gaffer, die eh schon zu Tausenden im Viertel waren. Und dann in diesem Windschatten kamen die Kids. Dann ging es los mit den Plünderungen, mit der Randale. Viele migrantische Kids, die Bilder haben mich erinnert an die von den Aufständen in den Banlieues von Paris und den Riots von London 2011. Das ist etwas, das man sich mal anschauen sollte. Was da für ein Gewaltpotenzial ist, für eine Wut, die man auch mal erkennen muss. Aber eben nicht erkennen kann, wenn man alles nur unter dem schwarzen Block zusammenfasst. Die Motive der Jugendlichen, da war definitiv eine große Wut auf die Polizei. Man hatte das Gefühl, da schlägt sich eine Ohnmacht Bahn. Dann auch die Gier nach Exzess, nach Grenzüberschreitung, nach Spektakel und ganz stark nach Selbstproduktion. Man kann ja kaum dämlicher sein, als unvermummt Steine auf die Polizei zu werfen, sich dabei von seinen Freunden filmen zu lassen und sich direkt danach am Straßenrand die Videos anzuschauen, ob die auch gut geworden sind. Das habe ich dort gesehen. Auch wie Leute sich gegenseitig auf die Schnauze gehauen haben. Und gab es Menschen, die versucht haben, dort einzugreifen? Ja, die gab es. Und darunter waren auch Vermummte, die versucht haben, gemeinsam mit Anwohnern mäßigend auf die Situation einzuwirken. Ich habe beobachtet, wie zwei Anwohnerinnen versucht haben, einen jungen Mann davon abzuhalten, mit einem Straßenschild eine Markise aufzustemmen. Als er nicht aufgehört hat, kamen Vermummte und haben ihm gesagt, du lässt das Ding jetzt sofort fallen. Und? Das hat er dann auch gemacht und ist weggerannt. Oder die Fahrräder, die in einer solchen gemeinsamen Aktion auf einem Hinterhof in Sicherheit gebracht wurden. Solche Szenen gab es natürlich. Natürlich nicht auszuschließen und es wäre falsch jetzt zu sagen, dass die Autonomen sich dort als Bürgerwehr oder als Polizeiersatz aufgespielt hätten. Aber die gab es. Laut Polizei war ein Eingreifen zeitweise zu gefährlich. Wie sehen Sie das? Ich kann auf jeden Fall nicht bestätigen, dass es einen organisierten Hinterhalt gab und die Polizei um ihr Leben fürchten musste. Ich glaube, die Polizei war geschockt und eingeschüchtert von der sehr massiven und entschlossenen Gegenwehr, die sie am Anfang abbekommen hat. Aber wie gesagt, diese Leute waren dann weg. Und dann hätten sie sehr wohl in das Viertel reingehen können, so wie sie es auch sonst bei den Schanzenfesten immer wieder tun. Schließlich entschied sich die Polizei dafür, das SEK einzusetzen, das Sondereinsatzkommando. Das war wirklich gespenstische Szenen mit Schnellfeuergewehren, bewaffnete Polizisten, die aussehen wie Soldaten aus einem Science-Fiction-Film. Und dann auf dem Gesicht deines Nachbarns, der gegenüber aus dem Fenster schaut, kreisen drei Laserpunkte. Man hat das auch nicht verstanden. Dieses Baugerüst, wo die Menschen drauf standen, das wäre sehr leicht zu sichern gewesen. Und wenn bei Schanzenfesten etwas von Dächern auf Polizisten geworfen wird, braucht die Polizei normalerweise keine 2 Minuten, um die da runterzuholen. Welche Reaktion haben Sie in Ihrer öffentlichen Stellungnahme bekommen, in der Sie Ähnliches schildern? Wir haben die ja bei Facebook veröffentlicht. Da war es sehr interessant zu sehen, wie sich das verändert hat. Am Anfang kamen fast nur positive Reaktionen von unseren Followern und deren Freunden aus der Nachbarschaft. Dann, als das weitere Kreise zog, ging der Shitstorm los. Jetzt bekommen wir Drohmails aus Oberammergau. Zum Beispiel, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, fackel ich eure Zeckenladen ab. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Löschen. Und wie ist die Stimmung im Schanzenviertel jetzt? Ich glaube, es gibt Leute hier, die sind wirklich traumatisiert von dem, was passiert ist. Und gerade ist die Stimmung sehr polarisiert, sehr vergiftet. Dieser Schein, dass hier alle irgendwie links sind und zusammenhalten, der sowieso nicht stimmt, der bröckelt jetzt. Es werden Leute angepöbelt, weil sie in schwarzen Klamotten über die Straße gehen. Deshalb haben wir uns ja auch für diese Stellungnahme entschieden, um zu einer ruhigeren Diskussion zurückzukommen. Und gibt es viel Redebedarf? Ja, auf jeden Fall. Es liegt so viel Druck hier auf diesem Stadtteil, der so klein ist. So viele Augen sind auf uns gerichtet, so viele Leute versuchen sich vor dieser Kulisse zu inszenieren, Profit aus der Situation zu schlagen. Es gibt diese Stimmung, dass den Leuten das Viertel weggenommen wurde. Erst von dem G20-Gipfel, dann von der Polizei und dann von den Randalierern. Es gehen auch Risse durch Freundeskreise. Jetzt, wo sich die Situation langsam beruhigt, ist es wirklich wichtig, dass wir versuchen, der Komplexität der Situation gerecht zu werden. Und dazu vielleicht direkt noch ein Artikel aus Telepolis. Dort wurde sich auch gefragt, wer denn so alles im Hamburger schwarzen Block zugegen war. Von Harald Neuber. Obgleich sich die medialen und politischen Debatten nach den schweren Ausschreitungen des G20-Gipfels in Hamburg vor allem um linksextreme Strukturen wie die Autonomen dreht, werden immer neue Details über gewaltbereite rechte Teilnehmer und Zivilfahnder bekannt. Sie könnten in der Anonymität des sogenannten Schwarzen Blocks Gewalt gezielt eingesetzt haben, um die Situation eskalieren zu lassen. Rechte Akteure griffen im Stadtteil St. Pauli zudem linke Szeneläden an. Entsprechende Berichte deuten darauf hin, dass die Krawalle in Hamburg nicht nur aus einer Richtung kam. Es besteht Klärungsbedarf, wie auch die Linke in Hamburg meinen. Klar ist inzwischen, im Vorfeld des G20-Gipfels am Freitag und Samstag hatten auch verschiedene rechte Gruppierungen nach Hamburg mobilisiert. Vor allem Strukturen aus dem Umfeld der autonomen Nationalisten und der NPD zielten darauf ab, die Inhalte des globalisierungskritischen Protestes zu beeinflussen. Es gab entsprechende Aufrufe von der militanten Bewegung Hooligans gegen Salafisten, der Hoogeza, die mehrfach durch extreme Gewalt auf der Straße aufgefallen sind. Es gab Aufrufe der Gruppierung Antikapitalistisches Kollektiv, deren Stärke von staatlichen Stellen auf rund 200 Personen geschätzt wird und die versucht, die autonomen Nationalisten wiederzubeleben. Es gab Aufrufe der jungen Nationaldemokraten, das ist die Jugendorganisation der neofaschistischen NPD. Und es gab Aufrufe der rechtsextremen identitären Bewegung. Einige dieser Akteure haben in den Wochen vor dem G20-Gipfel im Internet offen zu Protesten mobilisiert, um, wie es heißt, den notwendigen und richtigen Protest nicht den Kommunisten und Antideutschen zu überlassen. Ein Reporter der Hamburger Morgenpost berichtet von rechten Parolen bei Krawallen im Hamburger Schanzenviertel. In linken Bezirken wurde, wie der Telepolis-Autor Peter Nowak beim Blick nach rechts schreibt, linke Kneipen und Treffpunkte mit Flaschen angegriffen. Peter Nowak schreibt zudem von Neonazis aus dem Umfeld des nationalen Widerstandes Niedersachsen-Ost. Der Protest und die Krawalle waren nachgewiesenermaßen aber nicht nur von Nazis unterwandert, sondern auch von Zivilpolizisten, die einmal mehr eine unklare Rolle gespielt haben. Mehrere Medien berichteten über einen Undercover-Cop, der in einer unübersichtlichen Situation im Schanzenviertel zur Dienstwaffe griff und scharf schoss. Nach Aussagen von Augenzeugen hatten solche verdeckten Einsatzkräfte bei globalisierungskritischen Protesten in der Vergangenheit andere Teilnehmer zu Straftaten angestiftet. Die bisherigen vereinzelten Berichte über mutmaßliche Provokateure aus der Polizei und rechten Randalierern werfen zumindest Fragen nach dem cui bono auf. Wenige Tage vor dem G20-Gipfel hatten schließlich selbst der Verfassungsschutz noch vor einer massiven Zunahme gewaltbereiter Rechtsextremisten gewarnt. Davon ist nun keine Rede mehr. Zunächst hieß es in dem Artikel, die Anwesenheit von Identitären sei belegt. Was mit einem Blog von Sören Kuhlhuber verlinkt war. Kuhlhuber hatte andere Berichterstatter, die wie Lauren Sazan teils aus einer rechten Ecke kommen, als Faschisten bezeichnet und auf Twitter mit Videos und Beschreibungen gemeldet, diese seien auf der Demo Welcome to Hell unterwegs. Vorgeworfen wird ihm damit, zu einer Hetzjagd aufgerufen zu haben. Na gut, am Ende wird dieser Telepolis-Artikel von heise.de ein bisschen wirr, aber ansonsten viele Hinweise auf relativ viele Akteure, die an den Ausschreitungen im Schanzenviertel beteiligt waren oder auch an Gewalteskalationen in anderen Hamburger Vierteln. Demgegenüber sind die Aufarbeitungen im Hauptteil der Medien, wie sie derzeit stattfinden oder auch von Politikern und Politikern betrieben werden, doch äußerst dürftig. Vom Kolosseum nach Hamburg. Nun habe ich eine Stellungnahme von Geschäftsleuten des Hamburger Schanzenviertels zu Randale und Propaganda, wie sie diese auf den Nachdenkseiten veröffentlicht haben. Stellungnahme zu den Ereignissen vom Wochenende. Wir, einige Geschäfts- und Gewerbetreibende des Hamburger Schanzenviertels, sehen uns genötigt, in Anbetracht der Berichterstattung und des öffentlichen Diskurses unsere Sicht der Ereignisse zu den Ausschreitungen im Zuge des G20-Gipfels zu schildern. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli tobte eine Menge für Stunden auf der Straße. Plünderte einige Läden, bei vielen anderen gingen die Scheiben zu Bruch, es wurden brennende Barrikaden errichtet und mit der Polizei gerungen. Uns fällt es in Anbetracht der Wahllosigkeit der Zerstörungen schwer, darin die Artikulation einer politischen Überzeugung zu erkennen. Noch viel weniger die Idee einer neuen, besseren Welt. Wir beobachten das Geschehen leicht verängstigt und skeptisch vor Ort und aus unseren Fenstern in den Straßen unseres Viertels. Aber die Komplexität der Dynamik, die sich in dieser Nacht hier Bahn gebrochen hat, sehen wir weder in den Medien noch bei der Polizei oder im öffentlichen Diskurs angemessen reflektiert. Ja, wir haben gesehen, wie Scheiben zerbarsten, Parkautomaten herausgerissen, Bankautomaten zerschlagen, Straßenschilder abgebrochen und das Pflaster aufgerissen wurde. Wir haben aber auch gesehen, wie viele Tage in Folge völlig unverhältnismäßig bei jeder Kleinigkeit der Wasserwerfer und Giftgas zum Einsatz kamen. Wie Menschen von uniformierten und behelmten Beamten ohne Grund geschubst oder auch vom Fahrrad geschlagen wurden. Tagelang. Dies darf bei der Berücksichtigung der Ereignisse nicht unter den Teppich gekehrt werden. Zum Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen soll in der Nacht von Freitag und Samstag nun ein schwarzer Block in unserem Stadtteil gewütet haben. Dies können wir aus eigener Beobachtung nicht bestätigen. Die außerhalb der direkten Konfrontation mit der Polizei nun von der Presse beklagten Schäden sind nur zu einem kleinen Teil auf diese Menschen zurückzuführen. Der weit größere Teil waren erlebnishungrige Jugendliche sowie Voyeure und Partyvolk, denen wir eher auf dem Schlagermove oder beim Fußballspiel oder beim Bushido-Konzert über den Weg laufen würden, als auf einer linksradikalen Demo. Es waren betrunkene junge Männer, die wir auf dem Baugerüst sahen, die mit Flaschen warfen. Hierbei von einem geplanten Hinterhalt und Bedrohung für Leib und Leben der Beamten zu sprechen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Überwiegend diese Leute waren es auch, die, nachdem die Scheiben eingeschlagen waren, in die Geschäfte einstiegen und beladen mit Diebesgut das Weite suchten. Die besoffen in einem Akt sportlicher Selbstüberschätzung mit nacktem Oberkörper aus 50 Metern Entfernung Flaschen auf Wasserwerfer warfen, die zwischen anderen Menschen herniedergingen, während Herumstehende mit Bier in der Hand sie anfeuerten und Handyvideos machten. Es war eher die Mischung aus Wut auf die Polizei, Enthemmung durch Alkohol, der Frust über die eigene Existenz und die Gier nach Spektakel. Durch alle anwesenden Personengruppen hindurch, die sich hier Bann gebrochen hat. Das war kein linker Protest gegen den G20-Gipfel. Hier von linken Aktivistinnen zu sprechen, wäre verkürzt und falsch. Wir haben neben all der Gewalt und Zerstörung gestern viele Situationen gesehen, in denen offenbar gut organisierte, schwarz gekleidete Vermummte teilweise gemeinsam mit Anwohnerinnen eingeschritten sind, um andere davon abzuhalten, kleine, inhabergeführte Läden anzugehen. Die anderen Vermummten, die Eisenstangen aus der Hand nahmen. Die Nachbarn halfen, ihre Fahrräder in Sicherheit zu bringen und sinnlosen Flaschenbewurf entschieden unterbanden. Die auch ein Feuer löschten, als im verwüsteten und geplünderten Flying Tiger Kopenhagen Jugendliche versuchten, mit Leuchtspurmunition einen Brand zu legen, obwohl das Haus bewohnt ist. Es liegt nicht an uns, zu bestimmen, was hier falsch gelaufen ist, welche Aktion zu welcher Reaktion geführt hat. Was wir aber sagen können, wir leben und arbeiten hier, bekommen seit vielen Wochen mit, wie das Schaufenster moderner Polizeiarbeit ein Klima der Ohnmacht, der Angst und der daraus resultierenden Wut erzeugt hat. Dass diese nachvollziehbare Wut sich am Wochenende nun wahllos, blind und stumpf auf diese Art und Weise artikulierte, bedauern wir sehr. Es lässt uns auch heute noch vollkommen erschüttert zurück. Dennoch sehen wir den Ursprung dieser Wut in der verfehlten Politik des rot-grünen Senats, der sich nach außen im Blitzlichtgewitter der internationalen Presse sonnen möchte, nach innen aber vollkommen weggetaucht ist, in einer hochmilitarisierten Polizei das komplette Management dieses Großereignisses auf allen Ebenen überlassen hat. Dieser Senat hat der Polizei eine Carte Blanche ausgestellt. Aber dass die im Rahmen eines solchen Gipfels mitten in einer Millionenstadt entstehenden Probleme, Fragen und sozialen Implikationen nicht nur mit polizeitaktischen und repressiven Mitteln beantworten werden können, scheint im besoffenen Taumel der quasi monarchischen Inszenierung von Macht und Glamour vollkommen unter den Tisch gefallen zu sein. Dass einem dies um die Ohren fliegen muss, wäre mit einem Mindestmaß an politischem Weitblick absehbar gewesen. Wenn Olaf Scholz jetzt von einer inakzeptablen Verrohung, der wir uns alle entgegenstellen müssen, spricht, können wir dem nur beizupflichten. Dass die Verrohung aber auch die Konsequenz einer Gesellschaft ist, in der jeglicher abweichender politischer Ausdruck pauschal kriminalisiert und mit Sondergesetzen und militarisierten Einheiten polizeilich bekämpft wird, darf dabei nicht unberücksichtigt bleiben. Aber bei all der Erschütterung über die Ereignisse vom Wochenende muss auch gesagt werden, es sind zwar apokalyptische, dunkle, rußgeschwärzte Bilder aus unserem Viertel um die Welt gegangen. Doch von der Realität eines Bürgerkrieges waren wir weit entfernt. Anstatt weiter in der Hysterie-Schraube zu drehen, sollte jetzt Besonnenheit und Reflexion Einzug in die Diskussion halten. Die Straße steht immer noch. Ab Montag öffneten die meisten Geschäfte ganz regulär. Der Schaden an Personen hält sich in Grenzen. Wir hatten als Anwohner mehr Angst vor dem mit Maschinengewehren auf unsere Nachbarn zielenden bewaffneten Spezialeinheiten als vor den alkoholisierten Halbstarken, die sich gestern hier ausgetobt haben. Sie sind dumm, lästig und schlagen hier Scheiben ein, erschießen dich aber im Zweifelsfall nicht. Der für die meisten von uns Gewerbetreibenden weit größere Schaden entsteht durch die Landflucht unserer Kunden, die keine Lust auf die vielen Eingriffe und Einschränkungen durch den G20-Gipfel hatten. Durch die Lieferanten, die uns seit vergangenen Dienstag nicht mehr beliefern konnten. Durch das Ausbleiben unserer Gäste. An den damit einhergehenden Umsatzeinbußen werden wir noch sehr lange zu knapsen haben. Wir leben seit vielen Jahren in friedlicher, oft auch freundschaftlich-solidarischer Nachbarschaft mit allen Formen des Protestes, die sich hier im Schanzenviertel beheimatet haben, wozu für uns selbstverständlich und nicht verhandelbar auch die Rote Flora gehört. Daran wird auch dieses Wochenende rein gar nichts ändern. In dem Wissen, dass dieses überflüssige Spektakel nun vorbei ist, hoffen wir, dass die Polizei ein maßvolles Verhältnis zur Demokratie und den in ihr lebenden Menschen findet. Dass wir alle nach Wochen und Monaten der Hysterie und der Einschränkungen zur Ruhe kommen und unseren Alltag mit all den großen und kleinen Widersprüchen wieder gemeinsam angehen können. Und dann kommt eine Liste der Gewerbetreibenden. Diese Stellungnahme von Geschäftsleuten des Hamburger Schanzenviertels zur Randale und Propaganda in ihrem Viertel. Und hier habe ich noch einen Kommentar zu irgendeinem der vielen Artikel. Also die Kommentarspalten sind überfüllt. Zu den einzelnen Artikeln gibt es tausende von Kommentaren, die dann im Nirvana verschwinden, sobald sie geschrieben worden sind. Einen von diesen möchte ich hier präsentieren von Hans-Arthur Marsiske. Was mir vom G20-Gipfel 2017 in Erinnerung bleibt, ist eine bunte, fröhliche Demonstration am Sonntag davor, die alle Generationen vereinte und die auf vielfältige, fantasievolle Weise Forderungen an die politische Führung formulierte. Im Radio hörte ich hinterher, dass ein Kommentar in der Taz die Veranstaltung als zahnlos oder war es harmlos? Vielleicht meinten sie auch beides, bezeichnet hätte. Schwang da schon die Erwartung mit, dass es in den kommenden Tagen doch bitteschön etwas härter zur Sache gehen möge? Am darauffolgenden Donnerstag war ich dann mit einem Freund zum Essen im Olympischen Feuer im Schanzenviertel verabredet. Es war der Abend der Demo Welcome to Hell und immer wieder hörte ich die Warnung, dass ich doch besser nicht ins Schanzenviertel gehen sollte. Tatsächlich wurde es einer der entspanntesten und friedlichsten Abende seit langem. Es waren praktisch keine Autos auf der Straße. Weder Parkende noch Fahrende. Stattdessen flanierten Spaziergänger übers Schulterblatt, dazwischen einige Radfahrer, die endlich ausreichend Platz hatten. Man kam ins Gespräch. Die Leute am Nebentisch waren zu jung, um die autofreien Sonntage von 1973 miterlebt zu haben, konnten sich für die Idee, öfter mal solche autofreien Tage einzuführen, sehr begeistern. Auf den Bildschirmen im Restaurant, wo sonst Fußball gezeigt wird, liefen unterdessen Live-Berichte von der Demonstration, die sich auf dem Fischmarkt bereit machte. Am unteren Bildrand wurde die zu erwartende Geschichte in Schlagzeilen zusammengefasst. Demonstration noch friedlich. Demonstration eskaliert. Demonstration beendet. Irgendwann am späteren Abend marschierten dann auch mal ein Block schwarz gekleideter Personen vorbei. Erst auf dem zweiten Blick sah ich, dass es offenbar Polizisten waren. Mit eigenen Augen habe ich in den Tagen des G20-Gipfels keine Gewalt gesehen, sondern nur Fotos und Videoaufnahmen. Es wird wohl tatsächlich heftig gewesen sein, wenn selbst die Hamburger Autonomen entsetzt sind. Mein Erschrecken hält sich trotzdem in Grenzen, weil ich die Gewaltexzesse als Teil einer großen Inszenierung erlebt habe. Hat wirklich jemand ernsthaft einen anderen Verlauf der Veranstaltung erwartet? Es muss doch allen Beteiligten klar gewesen sein, dass ein Treffen der 20 mächtigsten Führer der Welt entsprechend viel Wut auf sich zieht. Weil ich diese Wut teile, kann ich mich über die Gewalttäter in Hamburg nur mäßig aufregen, auch wenn ich ihre Taten nicht billige. Sie haben diese exzessive Gewalt nicht in die Welt gebracht. Das waren die europäischen Entdecker und Eroberer, die vor über 500 Jahren mit ihren Schiffsflotten und Feuerwaffen die Grundlage für den Wohlstand legten, den wir heute auf diesem Kontinent genießen. Mit Gewalt wird sich diese Gewalt nicht aus der Welt bringen lassen. Auch nicht durch mehr Überwachung oder durch Extremistenregister, sondern nur durch einen grundlegenden Kurswechsel der globalen Politik. Entsprechende Forderungen zur Umverteilung des Wohlstands, fairen Handel und konsequenten Klimaschutz waren ja auf den Transparenten und Plakaten der Demonstrationen in Hamburg zu sehen, sind aber von den brennenden Barrikaden überstrahlt worden. Auch das gehört zur Inszenierung solcher Gipfeltreffen. Sie spielen für den Verlauf der Weltgeschichte eine geringere Rolle, als das Spektakel um sie herum vermuten lässt. Und nun, nachdem ich mich mit den Extremisten der Bewohner und bürgerlichen und sonstigen Couleur beschäftigt habe, hier noch die Beschäftigung mit den Extremisten behördlicherseits. Das hier ist eine Pressemitteilung des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins und des Anwältlichen Notdienstes. Über die systematische Verletzung der Rechte von in Gewahrsam genommenen und Rechtsanwälten in der Gefangenensammelstelle Gesa in Hamburg-Harburg, die dafür extra als Containergefängnis aufgebaut wurde. Während der Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg hat der Republikanische Anwältinnen-Anwälteverein RAF das Legal Team und den Anwaltlichen Notdienst AND unterstützt, mit dem in Gewahrsam genommenen Personen anwaltlicher Beistand zur Verfügung gestellt wurde. Konkret bedeutet dies, dass mehr als 100 Anwältinnen und Anwälte in 24-Stunden-Schichten in der Gefangenensammelstelle in Hamburg-Harburg präsent waren. Insgesamt wurden mehr als 250 Personen betreut. Zitat, wir sind bei dem Versuch, von der Polizei in Gewahrsam genommene Personen rechtlichen Beistand zu leisten, blockiert, beschimpft und physisch attackiert worden. Dass hier rechtsstaatliche Prinzipien über 4 Tage willkürlich außer Kraft gesetzt werden konnten, muss personelle und politische Konsequenzen bei den Verantwortlichen nach sich ziehen. Einige Vorfälle sind hier aufgeführt. In der Nacht vom 6. auf den 7. Juli wurde jeglicher Kontakt zu den in Gewahrsam genommenen Personen durch die Polizeibeamten vereitelt. Die Anwälte, die zu ihren Mandanten wollten, wurden immer wieder unter fadenscheinigen Gründen abgewiesen. Es war zu hören, Mandant will keinen Anwalt, Mandant möchte einen Anwalt, aber nicht die Zelle verlassen, etc. Papier. Dieser nicht hinnehmbare Zustand hat sich erst im Laufe des 7. Julis geändert. Viele unserer Mandanten wurden vor und nach dem Anwaltsgespräch von den Beamten unter vollständiger Entkleidung durchsucht. Begründet wurde dies mit der Behauptung, dass durch die Anwälte verbotene Gegenstände an die Mandanten übergeben worden sein könnten. Dies ist nicht nur eine erniedrigende Schikane gegenüber den Mandantinnen und Mandanten, sondern auch ein diffamierender Generalverdacht gegen die gesamte Anwaltschaft und vermittelt den Eindruck, dass die Inanspruchnahme anwaltlichen Beistands gemaßregelt werden sollte. Gegen 1.30 Uhr morgens am Samstag, den 8. Juli, legt ein Rechtsanwalt des anwältlichen Notdienstes Widerspruch bei einem der am Gesprächscontainer eingesetzten Polizeibeamten ein, der sowohl mit Ausweis wie auch durch die Aufschrift Rechtsanwalt Kontakt ausgewiesen war. Er widersprach sowohl seiner Durchsuchung als auch der seines Mandanten unter vollständiger Entkleidung vor und nach dem Anwaltsgespräch. Daraufhin wurde das Anwaltsgespräch zwischen Mandant und Anwalt durch die Beamten beendet. Der Anwalt wurde erst angebrüllt und dann mit Hilfe von körperlicher Gewalt von dem Beamten aus dem Gesprächscontainer und von dem Gelände der GESA entfernt. Die persönlichen Gegenstände des Anwalts, Handy und Aufzeichnungen verblieben in der GESA. In einem weiteren Fall wurde am 9. Juli gegen 3 Uhr morgens ein Anwalt, der seinen Mandanten bei der Vorführung vor einer Haftrichterin in der GESA vertreten wollte und von seinem Mandanten darum ausdrücklich gebeten worden war, zunächst durch die Richterin und den Staatsanwalt angeschrien, er solle den Gerichtssaal verlassen und dann mit körperlicher Gewalt aus dem Saal gedrängt. Der betroffene Anwalt hat Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt. Eine verletzte junge Frau, die am Freitag, den 7. Juli um 12 Uhr mittags mit Verdacht auf Nasenbeinbruch in die GESA eingeliefert wurde, erhielt 15 Stunden lang keine Nahrung. Ihre Verletzungen wurden nicht geröntgt. Sie wurde erst 40 Stunden nach ihrer Festnahme einem Richter vorgeführt, der sie mangels Tatverdacht um 23 Uhr abends aus dem Polizeigewahrsam entließ. Mehrere Mandantinnen berichten, dass ihnen die Hygieneartikel zur Verfügung gestellt wurden, obwohl sie diese benötigen. Bei einer jungen Frau wurde die Verweigerung mit dem Kommentar begleitet, Demonstrantinnen bekommen nicht ihre Tage. In einem weiteren Fall berichtet eine junge Frau, sie habe sich vor den Augen der Beamtin einen Tampon einführen müssen. Der Republikanische Anwältinnen-Anwaltsverein und die betroffenen Anwälte und Anwälte werden rechtliche Schritte gegen die für die Misshandlung und Schikanen verantwortlichen Beamten einleiten und fordern eine unabhängige Untersuchung der Grundrechtsverletzungen in der Gefangenensammelstelle. Hier gibt es noch einen Augenzeugenbericht. Es gibt massiv viele Beiträge und Videos über Gewalt von Polizisten gegen unbeteiligte Personen. So möchte ich es mal hier sagen. Manche Polizisten scheinen dabei auch durchaus Spaß empfunden zu haben, also wie die Rechtsextremen sozusagen. Polizeibeamte sollen am frühen Freitagmorgen eine spontane Anti-G20-Demonstration angegriffen haben, die auf dem Weg in die Hamburger Innenstadt war. Eine Aktivistin berichtet, wie selbst Schwerverletzte noch getreten wurden. Die Polizei rückte aus 2 Richtungen an mit Blaulicht und Wasserwerfern. Gegen 7 Uhr morgens kreisten sie die jungen Menschen, die in der Nähe des Protestcamps im Altonaer Volkspark zu einer Spontandemonstration Richtung Innenstadt aufgebrochen sind, an. Bei der Auseinandersetzung gibt es zahlreiche Schwerverletzte, Knochenbrüche, Platzwunden. Polizeibeamte drängeln Protestlerinnen gegen eine Metallabsperrung. Dahinter geht es rund 4 Meter in die Tiefe. Die Absperrung bricht, einige Demonstrantinnen stürzen in die Tiefe. So schildert eine junge Aktivistin aus der kurdischen Freiheitsbewegung die Szenerie. Abgespielt hat sie sich am frühen Freitagmorgen, noch Stunden bevor in der Hamburger City die Luft brannte. Da waren keine Kameras, keine Presse, das wurde einfach vertuscht. Ich habe gesehen, wie ein Genosse über die Metallabsperrung gefallen ist. Er ist gestürzt, dann sind ihm die Knochen am Bein herausgestanden. Ein Polizist hat trotzdem auf ihn eingetreten. Dann war überall Blut. Soweit dieser Kurzbericht aus dem Lower Class Magazin Prolet-Kult-Journalismus von der Straße für die Straße. So betitelt sich dieses Magazin selber. Es gibt eine Materialsammlung zur Polizeigewalt und zur Behinderung der Presse und der Anwälte auf der Seite g20-doku.org, also eine zentrale Seite der Protestveranstalterinnen, g20-doku.org, und eine zweite Seite auf der Polizeigewalt und Behinderungen der Presse und der Anwälte gesammelt werden, ist die Seite policebrutality@g20summit, also Polizeibrutalität beim G20-Treffen. Nun, zum Schluss dieser Sendung habe ich über die Gewalteskalationen auf dem G20-Gipfel habe ich noch ein paar Kommentare aus dem Camp Act-Blog gesammelt. Also die Camp Act-Organisation hat sich schon im Vorfeld von vielen Teilen der Demonstration distanziert und hat eine eigene Aktion veranstaltet. Dafür ist sie auch von vielen Beteiligten in ihrem Blog gerügt worden, dass die Camp Act-Aktivisten versucht haben, die Protestkultur in diesem Wege zu spalten. Aber nichtsdestotrotz sind die Kommentarspalten auf den Camp Act-Seiten wesentlich inhaltlicher, sprachlicher, schöner und gehaltvoller wie die Kommentarspalten in vielen Situationen, die Mensch ja kaum lesen kann. Da habe ich noch ein paar Kommentare rausgesucht. Also hier eine von Margret Schlicht. Ihr fragt, ist es angesichts der massiven Gewalt noch richtig, Politik und Polizei dafür zu rügen, dass sie bereits im Vorfeld das Versammlungsrecht massiv eingeschränkt haben? Natürlich, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ist es Gewalt, wenn ich mich nicht zusammenschlagen lasse, sondern mich wehre? Darf ich in den anderen der völlig ungerechtfertigten Gewalt der Polizei einfach überlassen? So einfach ist das nicht. Ich warne hier ganz deutlich vor einer Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Es tut nicht Not, sich dem Wutgeheul der Medien und der rechten Politiker anzuschließen, solange das niemanden interessiert. In den Wochen vorher wurde in den Medien massiv die Gewalt, 8000 Gewaltbereite und so weiter und so fort, die es dann ja gar nicht gab, geradezu heraufbeschworen. Cui bono. Man hätte über die vielen alternativen Veranstaltungen, Demonstrationen und politischen Standpunkte der vielen Organisationen berichten können, hat es aber aus Vorsatz und trotz vielerlei Proteste nicht getan. Soweit diese Kritik an den Medien. Hier ein Kommentar von Volker. Immer wenn ich solche Bilder sehe, kommen mir Erinnerungen an die 68er Anti-Schah-Demonstration, an die AKW-Bewegung, an die Friedensbewegung und an andere Ereignisse aus der Geschichte in den Sinn. Die Argumente und Feindbilder gegen außerparlamentarischen Widerstand sind heute wie gestern gleich. Widerstehen fest, Gewalttäter, Steinschmeißer, Plünderer kommen von links. Das Schreckgespenst der stalinistischen Diktatur ist ein beliebter Ansatz neoliberaler Politiker, um Opposition eben in diese Richtung zu weisen und zu verhindern. Welche Kühnheit oder Dummheit sollte sonst hinter der Behauptung stehen, dass Gruppen, die einen Tante-Emma-Laden plündern, politisch motiviert sind? Niemand würde auf die Idee kommen, einen Fußballverein seine randalierenden Hooligans vorzuwerfen. Im Gegenteil, es besteht breite Solidarität für den Fußballverein gegen die Chaoten. Es ist davon auszugehen, dass derselbe Typus Gewalttäter wie im Fußballstadion auch in Hamburg sein Unwesen trieb. Ja, hier noch ein Beitrag von Heinrich Saul. Der langjährige Ausbilder der Polizei für den höheren Dienst schreibt in einem Leserbrief vom 10. Juli in der Süddeutschen Zeitung davon, dass die Positionen und Handlungen der Polizei nicht dem Erkenntnisstand der Polizeiwissenschaft entsprochen hätten und fährt fort, dass in durchgespielten Versammlungsszenarien immer wieder festgestellt worden sei, dass eine harte Linie nur zur Eskalation führt. Ja, das war hier mal das Infomagazin. Ich habe hier noch drei Abschlusskommentare. Hier weiß ich gar nicht, Klaus Lachetter schreibt, auf der Straße waren die Autoanzünder, die Steinewerfer und auch die friedlichen Demonstrierer. In der Elbphilharmonie saßen die Hände- und Füßeabhacker, die Auspeitscher und gelegentlich auch Kopfabhacker, die Länderbombardierer und die Menschenrechtsverächter, die Entscheider einer Weltwirtschaftshungerordnung. Und Wilfried Janek, hier ein Auszug, Harald Wetzler in Titelthesen Temperamente am 9.7. Beschrieb das so. Es formiert sich eine repolitisierte Generation, die witzige, vielfältige, bunte Protestformen ausprobiert. Es ist im Moment so viel in Bewegung wie nie zuvor, obwohl von außen völlig unbemerkt. Und vielleicht noch ganz zum Schluss auf einem Pappschild. Scheiben klirren und ihr schreit, Menschen ertrinken und ihr schweigt. Das war das Infomagazin über die Gewaltsituation in Hamburg. Im Studio für euch war der Jan. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann einmal wieder und ich sag ciao.